Krafttraining entscheidet darüber, wie gut wir uns bewegen, wie stabil wir sind und tatsächlich auch, wie gesund wir altern. Und da gibt es viele Studien, die wir uns auch bei uns in unserem Lehrstuhl angeschaut haben und auch selbst in der Sportbiologie und in der Biomechanik auch forschen. Und die zeigen, dass unsere Koordination durch Krafttraining signifikant verbessert wird.
Krafttraining ist gerade überall. In den sozialen Medien, in den Fitnessstudios, in der Sportwissenschaft, kaum ein Thema bekommt gerade so viel Aufmerksamkeit. Und das aus gutem Grund. Dabei war die Empfehlung lange eine andere. Wer jung ist, spielt, wer älter wird, macht Ausdauer, Schwimmen, Radfahren, Spazieren gehen, was auch immer. Krafttraining galt als Domäne der Bodybuilder, vielleicht noch der LeistungssportlerInnen. Für Kids zu gefährlich, für Senioren zu belastend. Heute weiß man, Krafttraining ist für alle Altersgruppen nicht nur geeignet, sondern essentiell. Und die Frage ist längst nicht mehr ob, sondern wie. Nun ist Krafttraining nicht gleich Krafttraining. Wir wollen uns heute dem Trend des koordinativen Krafttrainings widmen. Was das ist, klären wir gleich. Und damit moin moin und hallo zu Gesund in Sport Deutschland, eurem Podcast für Gesundheit, Bewegung und körperliche Aktivität. Unser heutiger Gast ist ein wahres Multitalent. Er ist nicht nur sportwissenschaftlicher Forscher und Dozent an der TU München, sondern er ist auch Sportlehrer, Trainer, Kampfsportler, leitet Workshops im Geräteturnen und im Fitnesstraining, ist Autor, TV-Moderator und hat sogar als Stuntman gearbeitet. Das nenne ich mal eine Vita. Wir begrüßen herzlich Dr. Daniel Gärtner. Daniel, hallo.
Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für diese sehr schöne, ausführliche und interessante Anmoderation. Da ist vieles dabei, was ich tatsächlich schon in meiner Kindheit gemacht habe, das Thema Kampfsport und Turnen. Und das mit dem Stuntman, das war so ein kleiner Ausflug mal in die Filmwelt, aber das habe ich dann wieder bleiben lassen.
Super. Von Daniel zu Daniel, gleich in Medias Res und gleich in die Vollen. Was würdest du einer Person sagen, die denkt, Krafttraining sei nichts für sie?
Krafttraining ist die Grundlage von Koordination. Ohne Kraft ist keine Kontrolle möglich und ohne Krafttraining stirbst du früher und lebst nicht so lange gesund und fit.
Also könnte man sagen, Muskelkraft ist eigentlich eine der unterschätztesten Gesundheitsressourcen?
Ja, absolut. Und an der Stelle müsste ich vielleicht sogar ein bisschen ausholen. Das war eine ganz schöne Anmoderation und der Teaser hat es genau gepasst. Also das Thema, die meisten denken eben, Krafttraining ist immer noch im Fitnessstudio große Muskeln aufbauen, aber das sind so typische Klischees. Ja, das gibt's noch, aber die eigentliche Wirkung passiert ja ganz woanders, nämlich im Nervensystem, im Gehirn und sogar auf zellulärer Ebene. Krafttraining entscheidet darüber, wie gut wir uns bewegen, wie stabil wir sind und tatsächlich auch, wie gesund wir altern. Und da gibt es viele Studien, die wir uns auch bei uns in unserem Lehrstuhl angeschaut haben und auch selbst in der Sportbiologie und in der Biomechanik auch forschen. Und die zeigen, dass unsere Koordination durch Krafttraining signifikant verbessert wird. Also unsere Muskeln als Kommunikationsorgan, die aktiviert werden und sogar dann dadurch unsere Lebenserwartung positiv beeinflusst wird.
Jetzt haben wir diesen Podcast mit koordinativem Krafttraining überschrieben. Was ist das denn eigentlich? Ist nicht Krafttraining immer koordinativ?
Genau das ist es. Also wenn man an Krafttraining eben denkt, dann startet jede Bewegung immer mit der Koordination, sprich mit der Bewegungskontrolle. Und die startet letzten Endes in unserem Gehirn. Also wer sich an eine Kraftmaschine setzt und irgendetwas bewegt, zum Beispiel so eine Butterfly-Maschine oder Bank drückt oder eine Kurzhantel bewegt, der macht auch immer Koordinationstraining. Das heißt, man muss da vielleicht von diesem Gedanken weggehen. Wir haben jetzt ein reines isoliertes Training an den Geräten oder wir haben jetzt ein ganz komplexes, funktionelles Training. Nein, alles, was wir machen, wenn wir uns bewegen, ist immer Koordination und mit Koordination und Steuerung verbunden.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal übertrage, wäre rein theoretisch koordinatives Krafttraining auch schon, wenn ich den Wasserkasten aus dem Auto hebe.
Absolut richtig. Und warum ist es koordinativ? Weil dein Gehirn muss dir ja die entsprechenden Befehle geben, sodass du dich in einer guten Position vor deinem Wasserkasten platzieren kannst, ohne Schaden zu nehmen. Und je intensiver du etwas trainierst, also sprich quasi die vorbereitenden Übungen im Fitnessstudio, im Verein, mit einem guten Trainer, umso besser bist du dann darauf vorbereitet, in dieser Situation auch gesundheitsbewusst und kraftvoll diesen Wasserkasten aus deinem Kofferraum zu heben, sodass du ihn dann auch entsprechend platzieren kannst, ohne dich zu verletzen. Und ja, das gehört alles zum Thema Koordination und Krafttraining.
Jetzt habe ich Ihnen selber ein blödes Beispiel gebracht. Ich habe nämlich überhaupt gar kein Auto.
Ja, das macht ja gar nichts. Aber du gehst mit Sicherheit auch einkaufen, ne? Und dann so hast du eine schwere Tasche oder hast einen großen Rucksack, der die entsprechende Kraft auch gut verteilt und gleichmäßig verteilt. Viele haben das nicht. Die tragen dann einseitig. Und das Bewegen von so einer schweren Tragetasche, ja, vom Supermarkt bis nach Hause in den 5. Stock hoch, das ist koordinatives Krafttraining.
Ja, jetzt hast du Klischees schon angesprochen. Ich würde gern darauf etwas näher eingehen. Ich unterstelle jetzt mal, dass das Krafttraining leider noch so ein gewisses Gender Gap hat. Warum haben vielleicht besonders Frauen Berührungsängste mit Krafttraining?
Ja, ich weiß, was du damit sagen oder fragen möchtest. Ich kann dir aber auch sagen, dass es sich in den letzten 20 Jahren signifikant auch verändert hat. Also man sieht auf den Trainingsflächen tatsächlich immer mehr Frauen und vor allem, und da müssen wir auch die Altersklassen ein bisschen differenzieren, jüngere Frauen, also gerade so im Teenageralter, die sind natürlich sehr stark beeinflusst und da haben wir kürzlich sogar eine Studie gemacht bei uns in einer Abschlussarbeit, in einer Bachelorarbeit und sogar in einer Staatsexamensarbeit fürs Lehramt. Da hat sich gezeigt, dass besonders Jugendliche und junge Frauen von den sozialen Medien stark beeinflusst werden hinsichtlich des Erscheinungsbildes. Also was muss ich heutzutage haben als junge Frau? Da wird so ein Bild suggeriert, ich brauche einen dicken Hintern, einen starken Gluteus Maximus, den muss ich trainieren, ich brauche starke Beine, ich brauche eine schlanke Taille, aber gleichzeitig sollte die kraftvoll sein. Das ist schon bedenklich auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist dadurch aber auch die Scheu genommen worden, im Fitnessstudio zu trainieren oder überhaupt Kraft zu trainieren. Und ich würde mal sagen, wenn man sich so manche jungen Frauen ansieht, die trainieren teilweise strukturierter, mit mehr Plan und intelligenter als so manche Männer, die eigentlich nur pumpen und Muskeln aufbauen wollen, um gut auszusehen. Also da sind wir schon ein bisschen drüber hinweg. Was ich aber bestätigen kann, ist das Thema Krafttraining bei, ich sag mal, Frauen so ab 45, 50. Da ist diese Scheu tatsächlich noch vorhanden, weil sie es ja in der Vergangenheit nie gelernt haben. Und da wurde ja sehr stark differenziert zwischen, die Frauen machen Aerobic, das kommt noch aus den 80er Jahren von Jane Fonda, die machen Gruppenfitness und die Männer, naja, die machen sowas nicht, weil Musik ist uncool und da stelle ich mich lieber natürlich vor den Spiegel und mache Bizeps-Curls mit Kurzhanteln und Bankdrücken und so weiter. Also da sehe ich eher das Problem, aber so bei der jungen Generation sehe ich es eigentlich gar nicht so.
Super schön. Übrigens zwei tolle Podcasts, die wir in dieser Reihe auch gemacht haben zum Thema Körperbilder und auch zum Training im Alter. Du hast vorhin gesagt, und das ist mir sehr massiv hängen geblieben, wer Krafttraining macht, lebt länger. Also würde ich gerne mal auf ältere Menschen auch zu sprechen kommen und die Perspektive wechseln und mal vielleicht das Negativbild anschauen. Was passiert eigentlich mit unserer Muskulatur, wenn wir nicht trainieren?
Ja. Da gibt's auch ganz interessante Studien dazu, und zwar das Krankheitsbild, das auch sozusagen diagnostiziert werden darf seit Ende der 90er Jahre vom Hausarzt. Das ist die sogenannte Sarkopenie. Sarks, Fleisch, Penia ist der Verlust von Fleisch. Und man muss sich mal vorstellen, ab ungefähr 45 Jahren verliert der menschliche Körper so knapp 1% Muskelmasse pro Jahr, wenn man nicht dagegen arbeitet. Was bedeutet jetzt das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich bin jetzt 46, so mit knapp 90 verliere ich die Hälfte meiner Muskulatur. Und was bedeutet das? Naja gut, ich bin nicht mehr so kontrollierbar. Das heißt, ich kann die Treppen nicht mehr kontrolliert gehen, weil ich natürlich die Muskulatur nicht habe, die mich ja stabilisiert. Ich kann vielleicht nicht mehr so kraftvoll aus dem Stuhl aufstehen und irgendwann einmal kommt es zum Sturz und zu einer großen Verletzung. Und das ist für ganz, ganz viele so ein Prädiktor für frühe, sagen wir mal, Bettlägerigkeit oder Pflegebedürftigkeit. Und da kann man natürlich was machen. Und ich kann Muskulatur immer aufbauen, sogar bis ins hohe Alter. Wir haben bei uns im Institut 90-Jährige, die noch gut Muskulatur und Muskelmasse aufbauen können. Also man kann tatsächlich immer was tun. Aber wichtig ist, man muss es eben machen.
Also heißt das im Umkehrschluss, Krafttraining ist auch Erhöhung von Lebensqualität?
Absolut. Ich zitiere jetzt da mal einen Forscher aus der Universität in Glasgow, Stuart Gray, der über 10 Jahre an diesem Thema geforscht hat, also Langlebigkeit, Sarkopenie und Muskulatur. Und der hat festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig Krafttraining machen, eine viel, viel höhere Lebensqualität haben und eben auch länger leben. Das hat mikrobiologische Hintergründe. Aber das Thema, ja, wie ich mich im Alltag bewegen kann, das spielt eine ganz große Rolle. Zum Beispiel, also hat sich gezeigt, jemand, der regelmäßig seine Beine und vor allem seine Gesäßmuskulatur trainiert, der schafft es auch im hohen Alter noch eine Gehgeschwindigkeit von ungefähr 2,5 bis 3 km/h zu erreichen. Jetzt werden viele darüber lachen und denken sich, das ist ja gar nicht schnell, aber so für einen 85-, 90-Jährigen ist das schon schnell. Und jeder, der das schafft, so 3 km/h zu gehen mit 85 bis 90 Jahren, der hat natürlich eine viel höhere und bessere Lebensqualität, weil er mobil ist und nicht auf Hilfe angewiesen ist. Oder aber man denkt sich jetzt hier zum Beispiel, oder man stellt sich seinen Großvater vor, der mit 80 ganz schwer aus dem Stuhl kommt. Was ist passiert? Muskulatur ist atrophiert, also die Muskulatur ist zurückgegangen und damit vorwiegend die schnell zuckenden weißen Fasern. Der kommt also nicht mehr alleine hoch. Was braucht er? Er braucht eine Unterstützung, er braucht Hilfe und damit geht natürlich signifikant die Lebensqualität im Alter verloren.
Mobilität, vielleicht auch Sturzprävention ist das eine. Muskelmasse kann ja aber auch für den Stoffwechsel und das Körpergewicht eine wichtige Rolle spielen. Was haben wir da für Vorteile?
Ja, das ist ganz einfach, wenn man mehr Muskulatur hat. Muskulatur ist ein Versorgungsorgan. Das heißt quasi, der Körper muss das regelmäßig mit Nährstoffen versorgen. Und dafür braucht es Energie, beziehungsweise verbraucht der Körper Energie. Also sprich, jemand, der mehr Muskulatur hat, hat einen höheren Grundumsatz und verbraucht tagtäglich einfach nur für seine Existenz, also um zu existieren, mehr Energie. Und das ist auch das, was wir heutzutage auch in der Sportmedizin und in der Sporternährung auch verändern. Früher hat man gesagt, in den 80er, 90er Jahren, Menschen, die abnehmen wollen, die machen Ausdauertraining und das ist das einzig Wahre. Nee, heutzutage macht was anders. Also man macht einen anderen Weg. Man versucht zunächst mal über Krafttraining Muskulatur, also einen starken Motor aufzubauen, weil ein starker Motor natürlich mehr Sprit braucht. Und dann startet man sukzessiv mit einem gezielten Ausdauertraining. Und das ist eigentlich die optimale Vorgehensweise und für die meisten auch erfolgreicher. Und da würde ich jetzt sogar noch etwas Zweites anhängen. Es gibt da so einen ganz, gemeinen Spruch von einem Kollegen von mir, jemand, der abnehmen möchte, der beginnt zu joggen, verliert Muskelmasse und wird fett. Was bedeutet das? Wenn wir keine Muskulatur haben und also meinen, wir machen dann Ausdauertraining, dann verlieren wir immer durchs Ausdauertraining auch Muskulatur. Der Körper nimmt kurzfristig ab, das sieht auf der Waage ganz toll aus und wir sind stolz und wunderbar, aber er verliert in der ersten Instanz eigentlich kein Körperfett, sondern Muskulatur und das ist so ein Trugschluss. Und darum starten wir mit dem Krafttraining, auch wenn es um den Metabolismus, den Stoffwechsel und speziell den Fettstoffwechsel geht.
Jetzt hast du schon gesagt, es gibt eigentlich kein zu spät für ein Krafttraining. Kann ich denn auch als 80-Jähriger noch mit dem Pumpen beginnen sozusagen? Vielleicht etwas überspitzt.
Ja, man kann als 80-Jähriger sehr gut mit dem Pumpen beginnen und es ist nie zu spät. Allerdings zeigt sich auch durch viele Studien, dass Menschen, die noch nie Erfahrung mit Sport und Krafttraining gemacht haben, es kognitiv oft nicht schaffen, zu starten beziehungsweise dann durchzuhalten. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass wir möglichst früh schon mit dem Thema Krafttraining uns auseinandersetzen. Also in der frühen Kindheit startet es eigentlich schon, sodass es letzten Endes zunächst mal eine Gewohnheit wird und von der Gewohnheit dann in ungefähr so einem halben Jahr zu einem Lebensstil. Und dann sind wir konditioniert und dann funktioniert es auch besser. Aber, und das ist das, was wir auch sehen in unserer sogenannten Osteoporose-Gruppe, die wir langfristig bei uns auch betreuen, Menschen merken, wenn sie Krafttraining machen, schon so nach 3-4 Monaten, dass sie weniger Schmerzen in den Gelenken haben und dass sie dann Muskulatur aufbauen und dass sie plötzlich wieder alleine aus dem Stuhl hochkommen und gehen können. Und das ist für viele eine ganz, ganz starke Motivation, dabei zu bleiben und auch Muskulatur noch im hohen Alter aufzubauen. Also das ist tatsächlich möglich.
Also es gibt kein zu spät für Krafttraining, nehme ich schon mal mit. Deinen Ausführungen entnehme ich aber auch, es gibt kein zu früh für Krafttraining.
Genau. Bei den Kindern ist es besonders wichtig, weil Krafttraining, wie ich anfangs schon gesagt habe, hängt auch immer mit Koordination und Steuerung zusammen. Und wenn Kinder möglichst früh Krafttraining machen, dann bauen sie jetzt nicht unbedingt Muskelmasse auf, um das geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass sie ihre Sensomotorik verbessern, das heißt auch ihren Körper kennenlernen durch Druck und Zug. Und da muss man jetzt weggehen von der Vorstellung, dass man in der Grundschule ins Fitnessstudio geht und irgendwie pumpt an Geräten, sondern das muss halt spielerisch ablaufen. Aber man darf sich nicht davor scheuen, ja, vor den strikten Regeln aus den 90er Jahren. Da hat man gesagt, die Kinder sollen ja kein Überkopftraining machen und die Wachstumsfugen und so weiter. Das ist heutzutage widerlegt. Also Kinder dürfen sich natürlich belasten und auch maximal belasten. Mit dem eigenen Körpergewicht ist immer noch eine gute Möglichkeit. Aber eben ganz wichtig ist, die Kinder brauchen Kraft und Muskel oder Muskeltraining, um letzten Endes auch Zellkerne in den Muskelzellen zu bilden und zu vermehren. Weil im Vergleich zu vielen anderen Körperzellen haben wir in der Muskelzelle viele Zellkerne. Und je mehr Zellkerne wir haben, umso schneller können wir Muskulatur aufbauen, auch nach einer Periode der Krankheit oder des Stillstands. Und das ist das Samenkorn für ein quasi gesundes Altwerden, weil wer in der Kindheit es verpasst hat, Muskelzellkerne zu bilden, der tut sich als Erwachsener immer schwerer. Es ist zwar noch möglich, aber es ist halt schwieriger und man muss länger dranbleiben.
Also der Appell ist, möglichst früh Kinder, Kids in die Bewegung zu bringen, ins Krafttraining auch zu bringen.
Ja, genau. Und da geht es auch darum, dass wir über zum Beispiel die MOMO-Studie, das ist so eine Langzeitstudie oder die sogenannte KICS-Studie, dass wir sehen, dass gerade das Thema Koordination, sprich Gleichgewicht oder auch so Hopsersprünge oder Einbeinstände, dass die sich signifikant verschlechtert haben. Und in dieser Studie, also in dieser sogenannten zweiten Welle, da gibt es verschiedene Wellen und die zweite Welle ist veröffentlicht worden, da sind die Corona-Maßnahmen noch gar nicht eingerechnet. Da sieht man, dass eben so wichtige Grundfähigkeiten verloren gehen. Und dazu gehört aber auch zum Beispiel, eine tiefe Hocke zu machen. Die Kinder können das, die gehen in eine tiefe Hocke und fallen nicht um und sind stabil und plötzlich, ach ja, haben wir ja in den Stuhl erfunden. Ja, das heißt, wir machen die Hocke nicht mehr komplett nach unten, sondern wir bleiben in der Mitte irgendwo stehen. Und das ist nicht gut. Und so eine wichtige Grundfähigkeit, wie eben eine tiefe Hocke, sprich eine Kniebeuge zu machen oder sich irgendwo mal hinzuhängen, ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlagenausbildung. Und die sollten wir in der Kindheit aufbauen und schaffen. Und dafür braucht es einfach Bewegungslandschaften und Angebote und weniger Verbote. Also Kinder sollten zur Bewegung, sprich aber auch speziell zum Muskeltraining und zum Krafttraining in natürlicher Bewegung animiert werden. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung für die Kinder.
Bewegungslandschaften, jetzt hast du mir eine tolle Brücke gebaut. Ist völlig egal, ob wir die jetzt für Kinder suchen, für Frauen, für Menschen höheren Alters, für Männer. Die knapp 86.000 Sportvereine in Deutschland betreiben ja schließlich auch Krafttraining und Fitnessstudios. Also wenn ihr den Weg zum nächsten Sportverein sucht, dann surft bitte auf www.bewegungslandkarte.de. Über 125.000 Sportangebote in Deutschland sind da schon zu finden und es werden wöchentlich mehr. Tolle Sache. Jetzt wollte ich mit dir nochmal so ein bisschen in die Tiefe des Krafttrainings, des koordinativen Krafttrainings gehen. Warum sind freie, komplexe Bewegungen da häufig sinnvoller als, sag ich mal, die vorgegebenen Bewegungen, die so Maschinen einem abverlangen?
Ja, da muss man differenzieren und ich bin als Wissenschaftler immer ein Fan davon, sich auf keine Seite zu stellen. Also nicht irgendwie schwarz oder weiß zu sehen, sondern immer die Vorteile oder auch die Gefahren oder Nachteile herauszustellen. Grundsätzlich ist es so, wenn wir mit freien Gewichten trainieren, zum Beispiel mit einer Langhantel, das ist ja auch das Ziel im Leistungssport, ja, dass wir mit vielen Muskelketten arbeiten, also sprich viele Muskeln in einer Kette sozusagen beanspruchen, weil wir uns da in der Bewegung verbessern und in der Bewegung Kraft entfalten können. Und dadurch entsteht auch ein Transfer auf die jeweilige Sportart. Zum Beispiel der Kugelstoßer, der muss umsetzen und stoßen üben mit der Langhantel, weil er genau die Bewegung natürlich auch beim Kugelstoßen braucht. wenn ich jetzt das übertrage auf den Alltag, dann ist es natürlich genauso wichtig, dass ich möglichst viele an der alltäglichen Bewegung orientierten Übungen durchführe, um zum Beispiel auch irgendwann mal eine Gartenarbeit adäquat machen zu können, wenn man mal im Frühjahr jetzt wieder auf die Idee kommt, jetzt muss ich irgendwie zum Baumarkt fahren, muss schwere Erde irgendwie hinschleppen. Und da braucht es natürlich Bewegungen wie zum Beispiel Kreuzheben, Kniebeugen, so die großen 5 Basisübungen. Und die kann ich aber auch abbilden mit anderen Übungen. Also sprich quasi immer dann, wenn es mit freien Gewichten, mit dem eigenen Körpergewicht oder mit funktionellen Trainingsequipment wie dem TRX Schlingentrainer oder Kettlebells und so weiter, wenn es darum geht, dann werden letzten Endes Bewegungen trainiert. Also immer gesamte Muskelketten. Und demgegenüber steht natürlich das klassische Gerätetraining. Da versuche ich, die Muskulatur zu isolieren. Also ein klassisches Beispiel ist die Bizepsmaschine. Ja, da trainiere ich tatsächlich den Bizeps brachii und je nach quasi Griffvariation auch noch andere Muskeln, Brachialis und so weiter, aber sehr isoliert. Jetzt stellt sich die Frage, brauche ich das überhaupt? Brauche ich vielleicht im Alltag und im Sport nicht unbedingt? Aber jetzt kommt's. Wenn kleinere Stabilisationsmuskeln ja in dieser Muskelkette versagen oder zu schwach sind, dann kommt es tatsächlich zu einer Verletzung. Und da ist es natürlich sinnvoll, solche Muskeln auch isoliert zu trainieren, damit die gesamte Kette wieder richtig stark wird.
Wir haben jetzt ganz viel über Kraft und Muskulatur gesprochen. Was ist eigentlich mit Kognition? Haben wir da auch positive Effekte?
Ja, also gerade wenn es um das Thema geht, Kognition, das ist, man könnte das vielleicht verbinden mit dem, was ich anfangs auch schon gesagt habe, mit der Kontrolle, mit der Steuerung und mit dem Körpergefühl. Gleichzeitig ist es aber auch so, und da gehe ich wieder zu den Damen, die eigentlich wenig Kontakt hatten in der Vergangenheit zu Krafttraining und jetzt die jungen Damen wieder viel mehr Krafttraining haben. Also es wird irgendwann mal zur Gewohnheit. Das heißt, man konditioniert natürlich auch sein Gehirn, man programmiert sein Gehirn auch um, sodass es letzten Endes zu einer alltäglichen Bewegung wird. Und Krafttraining sollte letzten Endes für jeden zur natürlichen Bewegung werden. Und warum sollte das so werden? Weil wir in einer Industrienation leben und vieles automatisiert wird. Und wenn man jetzt mal in Zukunft denkt, KI und so weiter, nimmt uns noch mehr Entscheidung, Bewegung und so weiter ab. Und da wird es noch viel, viel wichtiger, dass ich mein Gehirn sozusagen umprogrammiere, konditioniere, um letzten Endes, meine Bewegungen so ökonomisch und vielseitig wie möglich gestalten zu können.
Jetzt können wir in diesem Podcast ja nicht umhin, uns auch der täglichen Praxis zu widmen. Welche Übungen kann ich denn konkret im Alltag machen, die Kraft und Koordination vielleicht besonders gut kombinieren?
Ich fange jetzt einmal an, das hat man vielleicht schon ganz oft gehört, aber ich bin da wirklich ein Fan davon. Am Abend Zähne putzen, nicht nur mit der gewohnten rechten Hand bei mir, sondern auch mal mit der linken Hand und gleichzeitig immer im Wechsel auf einem Bein stehen. Ich mache das aber manchmal auch anders. Ich stehe nicht nur auf einem Bein, sondern ich gehe in einen Ausfallschritt, Kniebeuge, heute bekannt unter dem Namen Lunge. Und dann bleibe ich da mal eine Minute und versuche in der Position Zähne zu putzen. Das ist wunderbar. Das kann man in den Alltag integrieren. Auch noch eine ganz einfache Möglichkeit, seine Gesäßmuskulatur und auch die Adduktoren, die Oberschenkelinnenseite anzuspannen an der Supermarktkasse. Das Thema Supermarkt hatten wir ja eh schon. Und wenn ich da mal warten muss, dann stehe ich nicht nur da, sondern ich versuche Krafttraining gleich zu integrieren, und zwar statisches Krafttraining. Statisches Krafttraining funktioniert hervorragend. Das ist die sogenannte Auxercise-Methode. Das heißt quasi, man bleibt in einer Position, stellt die Beine fest auf den Boden und jetzt versucht man, die Beine auseinander zu drücken, so fest wie möglich. Dadurch spannt man die Abduktoren, die seitliche Gesäßmuskulatur an. Und dann machen wir das Gleiche nach innen. Wir drücken die Beine fest nach innen und wir haben da schon einen Trainingseffekt. Und das kann man immer machen, immer dann, wenn man weiß, man hat vielleicht ein bisschen Zeit noch übrig. Anstatt nichts zu machen, macht man sowas. Aber was ganz wichtig ist, das sind halt so Grundlagenübungen, Kniebeuge. Also jeder Mensch sollte sich in einer ökonomischen und gesunden Kniebeuge trainieren und dabei auch wirklich in die tiefe Squat-Position kommen. Also das bedeutet, wenn es der Körper zulässt, wenn wir die Möglichkeit haben, über mobile Sprunggelenke tief zu kommen, dann unbedingt sowas üben. Und was halt auch noch mit dazugehört, ist das Thema Rumpfmuskulatur. Also in verschiedenen Achsen, also sprich quasi die ventrale, die vordere Achse, Plank, Unterarmstütz. Ja, dann die also eben seitliche Achse, Seitstütz, alles, was damit zu tun hat und was ganz hervorragend funktioniert für die dorsale Linie, für die Rückenkette. Das ist die Glute Bridge, neumodern, also Beckenheben.
Ja, und alles braucht nicht ein einziges Gerät.
Stimmt, ich kann alles mit dem eigenen Körper machen. Und wenn ich irgendwann mal sehr gut geworden bin, dann muss ich mir überlegen, wie ich das vielleicht verändere. Ich kann es einbeinig probieren, also gerade so das Thema Rumpfmuskulatur, eine Plank, also Unterarmstütz mal mit einem Bein abheben oder auch den Seitstütz mit einem Bein. Thema Kniebeuge. Kniebeuge kann ich versuchen, auch mal einbeinig zu machen, dass ich mal stehe und mich exzentrisch langsam nach unten lasse, mit beiden Beinen wieder hochkomme. Oder ich nehme irgendwann mal Zusatzgewichte. Das muss ja nicht immer irgendwie eine Hantel sein, sondern das kann zu Hause auch einmal eine schwere Wasserflasche sein. Wobei, die ist schon relativ leicht, aber man könnte Rucksäcke verwenden mit mehreren Flaschen drin, mit Büchern und so weiter. Das funktioniert schon auch.
Wie häufig sollte ich denn eigentlich Krafttraining exerzieren?
Ja, da kommen wir jetzt in eine Frage, da könnte ich jetzt ganz lang drüber reden. Wie oft sollte ich Krafttraining machen? Okay. Also, da müssen wir immer vom Niveau ausgehen. Also von welchem Niveau sprechen wir und wo will ich denn hin? Ja, also wenn ich jetzt in die Kreise des Bodybuildings will und irgendwann mal auf einer Bodybuilding-Bühne stehen, dann braucht es natürlich viel, viel mehr Krafteinheiten. Dann muss man splitten, dann darf man auch nicht in einer Einheit den gesamten Körper trainieren, sondern man muss bestimmte Muskelgruppen sozusagen fokussiert trainieren. Wenn ich jetzt aber mir so einen normalen Menschen anschaue, der einfach nur Kraft erhalten möchte, eine gewisse Muskulatur aufbauen möchte, da ist es dreimal in der Woche optimal. Zweimal ist es noch in Ordnung, einmal ist zu wenig. Und das ist auch das, was die WHO vorgibt. Also man sollte 2 bis 3 Mal pro Woche Krafttraining machen, plus auch noch 2 Mal ein gezieltes Ausdauertraining. Und das wäre so das Optimum für Gesundheit, Muskelerhalt und ein besseres Körpergefühl.
Jetzt haben wir schon ein paar Übungen, wir haben schon eine gewisse Frequenz. Jetzt wollen wir noch wissen, welche Fehler sollten wir vermeiden?
Fangen wir mal an bei den Jugendlichen. Ich habe ja auch in meinen Kursen Sportstudierende, die, ja, da sieht man halt viele, die, naja, aus der Schule kommen, die gerade aus dem Gymnasium kommen, so mit 18 Jahren. Jetzt gehen wir mal vielleicht noch 2 Jahre zurück, so 16. Da steht man als junger Mensch zu viert um die Langhantelbank und legt Gewicht auf ohne Ende und versucht sich da irgendwie zu stellen und jeder zu profilieren sozusagen. Man vergleicht sich und was passiert da? Da passieren relativ schnell Muskelverletzungen. Also die Gefahr des Überladens und des zu frühen Steigerns von Gewichten, das ist ein ganz großer Fehler. Jetzt kommen wir genau zum Gegenteil. Auch ein ganz großer Fehler ist, dass die Meinung herrscht vorwiegend bei den Frauen vor, ich darf ja nicht zu schwer trainieren, weil ich will ja keine riesen Muskeln aufbauen. Das ist ein ganz großer Fehler, weil wer Muskulatur haben möchte, der darf und muss sich sogar herausfordern und der sollte nicht unbedingt 1000 Wiederholungen machen und nur auf quasi Kraftausdauer setzen, sondern der braucht einen gewissen Bewegungsreiz. Also merken wir uns, zu viel und zu schnell steigern ist ein Fehler und zu wenig sich zumuten ist auch ein Fehler und da die goldene Mitte finden. Was ich im Krafttraining vermeiden sollte, es gibt nämlich 3 Arten von Hypertrophie, also wie der Muskel sozusagen hypertrophieren kann. Da haben wir einmal die sogenannte sarkoplasmatische Hypertrophie. Das bedeutet, wenn das Glykogen sich vermehrt, wenn die Muskulatur insgesamt vom Muskelpump etwas praller wird, sowas passiert vorwiegend, wenn ich eher viele Wiederholungen mache und dadurch wird auch die Muskulatur etwas aufgepumpt und sieht teilweise ein bisschen schwammig aus. Und dann gibt es die myofibrilläre Hypertrophie und die passiert immer dann, wenn ich ein bisschen schwerer trainiere. Und das Dritte ist, ja, ich trainiere ja auch das Bindegewebe. Also das heißt quasi meine Faszien, die myofaszialen Strukturen, die können auch verdicken, die Sehnen können verdicken und das ist auch Hypertrophie. Und das passiert eben dann, wenn ich sehr schnell trainiere. Und Das brauche ich im Training nicht unbedingt. Also wir sollten im Krafttraining nicht zu schnell, zu ruckartig trainieren. Es sei denn, wir sind Leistungssportler und brauchen die Reaktivkraft, diese Spannung. Und dann ist es halt noch so, ich sollte versuchen, ins Brennen zu gehen. Und da gibt es so einen Spruch, ja, wie sollte Krafttraining gemacht werden? Immer bis zum Ende. Also sprich quasi bis zum Muskelversagen. Natürlich kann man so 2-3 Wiederholungen zuvor aufhören, aber es sollte schon dieses Brennen zu spüren sein, weil wir brauchen wichtige Metabolite, die letzten Endes auch spezifische Signaltransduktionswege überhaupt erst aktivieren. Also Signaltransduktion ist letzten Endes nichts anderes, als dass ich einen gewissen Reiz setze und dann der Körper mit einer ganz spezifischen Reaktion darauf sich sozusagen verändert. Also sprich quasi Muskulatur aufbaut im Sinne einer gesteigerten Muskelproteinsynthese. Und das Laktat ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Signalmolekül. Und darum darf es und muss es beim Krafttraining auch brennen. Und wenn ich an der Stelle noch was sagen darf, das ist auch genau der Vorteil, den wir beim Krafttraining heutzutage auch sehen. Wenn ich älter bin, dann kann ich nicht mehr so schwer trainieren, weil ich mich dann verletze und dann brauche ich lang, bis ich wieder drin bin. Ich kann mich aber auch ganz gut mit einem leichten Gewicht und mit dem Ausbelasten bis ins hohe Laktat relativ gut auch aufbauen und brauche gar keine so schweren Gewichte. Wichtig ist aber, dass ich langsam arbeite, so mit einem Schema 2-3. Also das heißt quasi so 2-3 Sekunden konzentrisch, 2-3 Sekunden exzentrisch. So ein ganz langsames Training, bis es richtig brennt.
Sehr gut. Abschlussfrage, wie sieht dein Krafttraining aus?
Mein Krafttraining, also ich trainiere tatsächlich 4-5 Mal pro Woche. Ich nehme mir aber immer ganz wenig Zeit. Also ich schaue, dass ich maximal in 40 Minuten durch bin. Das hat einen Grund, und zwar je älter man wird, umso kürzer und knackiger müssen die Trainingseinheiten werden, um das Nervensystem nicht zu stark zu strapazieren. Jetzt mache ich auch noch viel Kampfsport und versuche regelmäßig zu turnen, habe meinen Unterricht an der Uni und drum ist das Krafttraining bei mir relativ kurz, aber so 4-5 Mal pro Woche versuche ich und dann trainiere ich maximal 2 Muskelgruppen in einer Trainingseinheit. Und es sieht auch nicht bei mir jede Trainingseinheit gleich aus, sondern ich trainiere in einer Trainingseinheit. Also das heißt, in einer Woche trainiere ich mal ein bisschen schwerer. Das heißt, mit dem Gewicht, das ich vielleicht so 6-8 Mal schaffe und mache dann so 4-5 Sätze. Und in der Woche drauf mache ich das Ganze mit einem relativ leichten Gewicht, mit einer hohen Time under Tension. Also sprich quasi, ich schaue auf die Uhr, wenn es anfängt, ein bisschen zu brennen und dann versuche ich 90-120 Sekunden durchzuhalten und wenn ich das nicht in einem Satz schaffe, dann mache ich das in 2-3 Sätzen.
Wow, sagt Dr. Daniel Gärtner. Vielen herzlichen Dank für diesen Einblick ins Krafttraining, ins koordinative Krafttraining sogar. Ich habe einiges mitgenommen. Vielen herzlichen Dank dafür. Gucke deshalb auch schon, naja gut, das ist ein Hörpodcast, seht ihr jetzt nicht, aber ich gucke deshalb schon so angestrengt, weil ich schon versuche, meine Adduktoren hier auf Vordermann zu bringen. Ich hoffe, ihr tut das auch. Wie immer an dieser Stelle www.bewegungslandkarte.de, habe ich schon gesagt. Ansonsten bleibt bitte alle gesund in Sportdeutschland. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.